ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaft. Heute Perspectives On
Gen AI in Fashion. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ISM Perspectives On. Mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur im Fernstudium am ISM Campus Stuttgart und mein heutiger Gast heißt David Wenzel. David arbeitet schon seit einiger Zeit an der Schnittstelle von Kreativität, Contentproduktion und AI. Nachdem er lange Zeit seiner Berufsbiografie als Model am Set internationaler Produktionen verbracht hat, gründete er ein eigenes KI-Startup mit einem Fokus auf Mode und Fotografie. Heute ist er bei FreePic beschäftigt, einer der weltweit führenden Kreativplattformen für KI-generierten Content. Zuletzt war er im Rahmen einer Masterclass hier im ISM-Fernstudium eingeladen, um darüber zu sprechen, wie virtuelle Modewelten und KI die Fashion-Industrie transformieren. Und das war eine so interessante Session, dass wir uns gedacht haben, das Thema im Rahmen dieses Podcasts noch einmal aufzubereiten. Ja, und deshalb sitzen wir heute quasi hier zusammen. Herzlich willkommen hier im ISM-Podcast, David Wenzel.
Hallo Julian, ich freue mich hier zu sein.
Ja, wie viele Phänomene unserer Gegenwart gibt es auch beim Einsatz von generativer KI im Kontext der Fashionbranche gewissermaßen ja Licht und Schatten. Auf der Lichtseite wittern BranchenvertreterInnen erstmal die Innovationspotenziale meistens sowie auch die ökonomischen Potenziale der Technologie, wobei beide Potenziale sicher auch eng verbunden sind. Und naja, auf der Schattenseite bringen KritikerInnen dann nicht zuletzt ethische und persönlichkeitsrechtliche Risiken ins Spiel und verlangen nach einem klaren Regelwerk seitens der Gesetzgebung. Ich habe vor, diese beiden Seiten auch so ein bisschen als Struktur unseres Gesprächs heute zu nutzen und beginnen wollen wir dabei zunächst mit den Innovationspotenzialen. Vielleicht können wir hierfür erstmal den Status quo skizzieren. Auf welche Weise kommt generative KI im Rahmen von Content Creation im Fashion-Sektor heute bereits zum Einsatz? Was würdest du sagen, David, sind da die aktuell relevantesten Einsatzfelder?
Ja, sehr gerne. Eine Sache vorab ganz kurz, auch wenn ich natürlich bei FreePic aktuell arbeite, alles, was ich heute sage, sage ich als David und die Erfahrung, die ich quasi persönlich gemacht habe. Aber ist natürlich eine sehr, sehr spannende Frage vorab, weil an sich, sage ich mal, virtuelle Fotografie nichts Neues ist. Auch im Fashion-Bereich arbeiten wir schon seit mehreren Jahren beispielsweise mit 3D-Models, die halt 3D generiert wurden oder mit Fashion-Objekten mit Pullovern, T-Shirt, die halt eben aus einer 3D-Design-Software kommen und halt eben virtuell an Personen gerendert wurden. Der eigentliche Vorteil jetzt natürlich ist durch KI und durch neue moderne Modelle, dass wir in deutlich kürzerer Zeit extremst realistische Ergebnisse erzielen können. Und das natürlich für Fashion-Brands oder generell für Marketing-Kampagnen eine extremste Zeit- und Kostenersparnis ist.
Wenn man jetzt die Situation heute mit der vor 3 Jahren vergleicht, wie stark hat sich die Technologie denn bereits als Standard in die gängigen Praxen der Labels und Agenturen eingeschrieben? Hat sie wirklich dieses disruptive Potenzial oder wird vielerorts nach wie vor ganz traditionell gearbeitet?
Absolut. Also es gibt zumindest beides. Also die klassische Setarbeit, die wird weiterhin bestehen und existiert auch noch. Aber die Potenziale, die halt eben KI-generierte Shootings auch im Rahmen oder mit Blick auf Hybrid-Shootings mit sich bringen, sind halt einfach enorm. Weil so können wir auch simple Cases wie zum Beispiel ein Background-Replacement, wo wir sagen, gut, wir shooten im Studio, rendern aber die Location und sagen, gut, das ist ein City-Shooting oder wir sparen uns eben den Flug nach Südafrika aufgrund von Licht etc., können wir halt solche Anpassungen direkt innerhalb der KI-Tools machen. Und das ist natürlich ein extremst großes Potenzial. Und wenn wir uns überlegen, wohin hat sich quasi in den letzten Jahren bis heute die Reise verändert, es ist der Zugang. Also und natürlich auch das technische Know-how, was ich benötige. Weil während es jetzt vor 3-4 Jahren noch der Fall war, dass ich dort komplexe 3D-Renderings erstellen musste, ist es jetzt so, dass ich mit simplen Prompts einfache Virtual Try-On-Tools bauen kann, die halt zu wirklich extremst realistischen Ergebnissen führen und ich halt meine Produkte schon an den Models sehen kann, bevor sie überhaupt irgendwie existieren und geschnitten oder angefertigt wurden in der Produktion.
Jetzt haben wir vor allem über bildbasierte, KI-generierte Inhalte gesprochen, die insbesondere im Feld der Mode eben auch ein großes Disruptionspotenzial verheißen, wie du es auch gerade schon ausgeführt hast. Der Bereich der Textgenerierung spielt aber im Social Media Marketing auch eine zunehmend zentrale Rolle. Marken wie Otto und Zalando haben hierfür bereits sogenannte Custom LLMs aufgebaut, also Large Language Modelle, die rein mit unternehmensspezifischen Daten trainiert werden. Gibt es solche Customized Varianten auch im Bereich der AI-Bildgenerierung?
Also gibt's auch, kurz zum Text noch vorab, man fasst das ja im E-Commerce häufig unter dem ganzen Begriff von Personalisierung zusammen, wo es irgendwie darum geht, Kundengruppen gezielt anzusprechen und halt eben den Slang oder die Brandsprache irgendwie aufrechtzuerhalten. Das heißt, in Form von Text ist das relativ einfach gemacht. Vielleicht habt ihr es auch selbst schon mal probiert, einen Custom GPT zum Beispiel aufzusetzen in ChatGPT. Aber das Gleiche funktioniert auch für KI-Modelle. Das bedeutet, man kann auch die dort entsprechend hintrainieren und zu sagen, der spezielle Style, die Farbgebung, die Pose, der Look und der Look und Feel einfach, der zum Beispiel durch auch gezielte Lichtsetzung, Farbgebung, Post-Production erzielt wird, so kann man dahingehend auch Modelle trainieren, dass sie auch gezielt diesen Output ausgeben. Wenn es zum Beispiel um Objekte geht, dann hat man in der Vergangenheit häufig sogenannte LoRAs trainiert, Low-Rank Adaptation Netzwerke. Das bedeutet, man hat innerhalb eines neuronalen Netzes Inputbilder mitgegeben und gesagt, hey, so sieht dieses Objekt aus, von vorne, von links, von rechts, und hatte halt sehr, sehr konsistente Ergebnisse. Heutzutage braucht man das tatsächlich gar nicht mehr, sondern man kann mit ein oder zwei Referenz-Images arbeiten und man hat tatsächlich sehr, sehr realistische Ergebnisse auch im Bereich von Schrift und Logos. Zwar nicht 100%, aber wir sind doch schon sehr, sehr nah dran und haben dort ziemlich perfekte Resultate.
Jetzt hast du schon recht in groben Zügen den technischen Status quo, was schon alles möglich ist, skizziert. Der Traum vieler BranchenvertreterInnen, die besonders auf die ökonomischen Kennzahlen schauen, ist sicher eine Art vollständige Ersetzung aufwendiger und kostspieliger Fotoshootings. Wie nahe sind wir denn bereits dran an einem solchen Szenario?
Das ist eine schwierige Frage, wo ich so ein bisschen überlegen muss, wie ich die beantworte, weil ich natürlich auch selbst viel am Set gearbeitet habe, auch als Fotograf und als Model, und ich halt diese Debatten natürlich sehr, sehr eng verfolge, um zu sagen, hey, ersetzt das nicht Models in Zukunft, ersetzt das nicht Fotografen in Zukunft? Und da möchte ich so ein bisschen differenzieren, um zu überlegen, was sind wirklich standardisierte Aufgaben. Zum Beispiel am Set könnte man definieren, dass klassische E-Commerce-Shootings vor weißer Wand ein Prozess sind, der auch im Studio, sage ich mal, sehr getaktet abläuft. Das heißt, man bucht eine Model, einen Fotograf, 70 bis 80 Outfits am Tag, anziehen, ausziehen, anziehen, ausziehen, wo man halt überlegt, ist das nicht vielleicht ein Prozess, den man mit KI optimieren kann? Einen anderen Punkt, den ich an der Stelle gern aufmachen möchte, ist auch grundsätzlich die eigentliche Aufgabe eines Models am Set, die teilweise halt auch diskutiert wird, um zu sagen, hey, inwiefern ist es gerechtfertigt, dass eine Person, die einfach nur gut aussieht, mehrere tausend Euro am Tag dafür bekommt, um am Set zu stehen? Könnte die mit der Zeit nicht vielleicht etwas Besseres anfangen? Oder sagt man, hey, die Ressourcen, Kapazitäten sind viel besser investiert, wenn ich sage, wenn ich was shoote, dann ein richtig High-Commercial-Shooting eben Outdoor, und sage ich, ey, in der Zeit könnte das Model etwas ganz anderes machen. Ja. Auf der anderen Seite sehe ich KI zum jetzigen Zeitpunkt nicht als völligen Ersatz für Prozesse, sondern auch einfach um einen Kostenersparnisfaktor, wo ich sage, hey, ich mache Hybrid-Shootings, wo ich Input-Material beispielsweise noch händisch in klassischen Shooting-Prozessen mache und dann halt einfach KI im Post-Production-Bereich nutze, um halt einfach meine Ergebnisse nochmal auf ein komplett anderes Level zu heben.
Dieser Bereich, den du vorher angesprochen hast, mit inwieweit Models als Berufsstand überhaupt ja in unserer heutigen Zeit noch ein legitimes Arbeitsfeld darstellen. Das scheint mir ein sehr kontroverses zu sein. Vielleicht können wir da später nochmal drauf zurückkommen. Ja. Erstmal aber vielleicht auf die Frage der Kostenersparnis, die du jetzt gerade zum Ende nochmal angesprochen hast. Wie hoch schätzt du denn die Kosten ein, die auf dem Weg eingespart werden könnten? Gibt es da auch schon wirklich Evidenz, dass durch den Einsatz von generativer KI schon Einsparungen erzielt worden sind?
Ja, da gibt's auch konkrete Zahlen. Um da jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen vielleicht zu sprechen, könnte man sagen, dass die Kosten weit über 90% Kostenersparnis und auch Zeitersparnis ermöglichen. Am Ende diskutieren wir natürlich dann darüber, wie viele Fotos generiere ich. Ja, wenn wir jetzt das neueste Nano Banana Pro Model zum Beispiel nehmen, sind aus eigener Erfahrung jedes Bild oder zumindest jedes zweite schon wirklich sehr, sehr gut. Und selbst wenn ich am Ende noch mal reingehe und kleine Edits mache, wie eine Retusche etc., dann spare ich mir tatsächlich vielleicht für solche klassischen Prozesse wie eine Food-Fotografie im Studio oder auch halt Fashion-Fotografie im Studio extremst viel Zeit, weil ich statt mehreren hundert Fotos zwei, die halt eben AI generiert sind, gegenüberstellen kann. Und so kann ich sagen, gut, was ich für eine Studiomiete, für einen Fotografen und für ein Model am Tagessatz zahle, habe ich jetzt für 2-3 Bildgenerierungen für unter 1 Euro in den neuesten Modellen ermöglicht.
Jetzt habe ich vorher schon angekündigt, dass wir auf die ethischen Implikationen dieser Umstellung, ja, und die damit einhergehenden, vielleicht auch potenziellen Jobverluste von Models, Kameraleuten oder SetdesignerInnen und die damit einhergehenden Fragen der sozialen Verantwortung von Modeunternehmen vielleicht auch später im Gespräch noch ein bisschen eingehen wollen. Vorher aber würde ich auf die Reaktion der KonsumentInnen gegenüber solchem KI-Content schauen. Es gibt in dem Zusammenhang ja das sogenannte Phänomen des Uncanny Valley, aus der Psychologie stammt, wonach sich ein steigender Realitätsgrad von einem artifiziellen Gegenüber zunächst mal positiv auf das Vertrauen seitens der NutzerInnen auswirkt, sich aber ab einem bestimmten Realitätsgrad auch ein Gefühl des Unbehagens, des Unheimlichen einstellen kann. Ich nehme an, dieses Phänomen stellt auch die Modebranche vor ein Problem, oder ist die Technik schon so weit, dass dieses Uncanny Valley als überwunden gilt?
Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, wo ich mich jetzt auch auf Vorbereitung für die Folge nochmal etwas eingelesen habe. Habe eine kurze Definition rausgesucht, habe ich mir aufgeschrieben, um das richtig wiederzugeben. Und zwar beschreibt eben genau, du hast es schon definiert, dieser Uncanny Valley-Effekt, das Phänomen, dass Menschen auf fast, aber nicht ganz realistisch wirkende Figuren, sagen wir zum Beispiel KI-generierte Gesichter oder CGI-Charaktere, mit einem Unbehagen oder mit Irritation halt reagieren, was dann zu einer Ablehnung führt. Was bedeutet das konkret? Also konkret ist das eben die Beschreibung der Beziehung zwischen Menschenähnlichkeit und emotionaler Reaktion. Und man hat eben festgestellt, dass wenn etwas nahezu perfekt ist, aber dann doch nicht perfekt, sei es zum Beispiel wie zu glatte Haut im Gesicht oder irgendwie asynchrone Lippenbewegung. Wir kennen das, wenn wir vielleicht einen Film gucken und die Tonspur wurde ein bisschen versetzt, dann denkt man sich sofort so, Moment, da passt irgendwas nicht zusammen. Und dann hat man festgestellt, dass Inhalte, die beispielsweise bewusst zum Beispiel einen Comic-Stil oder sowas widerspiegeln, wo wir sehen als Konsument, hey, das ist offensichtlich nicht echt, besser bewertet werden als Inhalte, die fast perfekt sind, aber wir dann zum Beispiel zu glatte Hauttexturen haben. Und genau da können wir jetzt ansetzen, und da gibt's verschiedene Studien, die halt eben genau das untersuchen, weil diese Frage, ob jetzt eben das Tal, dieses Uncanny Valley überwunden ist, setzt halt voraus, ob wir als Konsumenten überhaupt noch in der Lage sind, solche KI-generierten Inhalte zu unterscheiden.
Das heißt, du würdest im jetzigen Zeitpunkt vielleicht, wo noch viele KonsumentInnen auch noch merken, dass es sich um KI-Content handelt, dafür plädieren, dass man vielleicht auch spielerischer damit umgeht und dann auch irgendwie spielerische Settings bewusst irgendwie so setzt, dass dieses Uncanny Valley vielleicht vermieden werden kann?
Ja, da müssen wir noch ein bisschen tiefer reingehen, weil es gibt Untersuchungen schon aus dem Jahr 2023, beispielsweise The Power of Generative Marketing. Wir können die gerne am Ende auch nochmal in den Shownotes irgendwie verlinken, weil die hat genau das untersucht, wie Menschen eben in der Lage sind, KI-generierte Inhalte zu unterscheiden oder halt auch, ob wir als Menschen in der Lage sind, manuell bessere Marketingkampagnen zu erstellen, als das KI kann. Und diese Studie zeigt halt ganz klar, dass KI-generierte Marketingbilder von Menschen mindestens genauso gut und oft sogar besser bewertet werden, ja, als menschlich erstellte Bilder. Und dann gibt es auch noch eine zweite Studie aus dem Jahr 2025, die wurde veröffentlicht im Cognitive Research Principle Implication, wo es halt eben genau darum geht, zu untersuchen, können wir als Menschen KI-generierte Personen und Menschen noch von echten Menschen unterscheiden? Und es ist nicht der Fall. Das heißt, die menschliche Wahrnehmung an sich ist kein verlässlicher Filter mehr. Und was spannend ist an der ganzen Sache ist, dass selbst wenn wir zum Beispiel die Person kennen, ja, das heißt, wir haben die Person schon mal gesehen, sie befindet sich im Umfeld, es ist eine Person des öffentlichen Lebens, hilft es nicht mehr, die Person zu unterscheiden und zu sagen, ist das Ganze jetzt eine KI-generierte Person? Oder ist es ein reales Foto? Und auch in Bezug aufs Vergleichsbilder, das heißt, wenn wir wirklich einen 1:1 Vergleich haben mit KI-Person und echter Person, auch dann ist es nur noch begrenzt möglich.
Meine nächste Frage wäre jetzt eigentlich gewesen, wie du persönlich die Qualität des gegenwärtig möglichen Outputs einschätzt und welche Entwicklungen du in naheliegender Zukunft erwartest. Aber vor dem Hintergrund, was du gerade eben ausgeführt hast, erübrigt sich die Frage so ein bisschen. Ne? Du bist schon recht überzeugt von dem Output.
Ich bin persönlich auch recht überzeugt von dem Output, logischerweise ja. Das heißt aber nicht, dass ich mir nicht bewusst bin über auch ethische Bedenken, die im Hinblick auf Deepfakes oder auf Fake-Content etc., was es auf Social Media gibt, nicht darüber bewusst bin, dass das existiert und möchte das nicht wegdiskutieren. Aber trotzdem ist es halt so, dass diese Ergebnisse für sich sprechen, dass wenn wir rein den Output vergleichen, ohne jegliche ethische Bewertung, dass es einfach der Stand der Technik ist, dass KI-generierte Inhalte nicht mehr von echten Inhalten zu unterscheiden sind.
Ein Schlagwort, das du in unserem Vorgespräch bezüglich der Innovationspotenziale von GenAI-Tools in der Mode genannt hast, war das der sogenannten Hyperindividualisierung. Was meinst du genau mit dem Begriff und warum ist er für dich so zentral, wenn wir über KI im Modesektor sprechen?
Ja, und zwar meine ich damit, ich hatte es am Anfang schon mal anmoderiert, gerade mit Blick auf E-Commerce ist eben Personalisierung ein extremstes Ding. Das bedeutet, jeden Kunden individuell abzuholen. Und was wir jetzt natürlich durch KI machen können, ist in deutlich weniger Zeit Material zu generieren, das auch verschiedene Personen anspricht. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir sind ein Fashionhändler und haben einen Webshop, dann können wir verschiedene Models unterschiedlicher Herkunft generieren, können so verschiedene Nutzergruppen ansprechen, können Content erstellen, der halt jeden Nutzer irgendwie individuell abholt und das Ganze natürlich AB testen und auch zu sagen, hey, diese Pose, dieses Model performt jetzt extremst gut und das können wir halt machen zum Bruchteil der Kosten und zum Bruchteil der Zeit.
An der Stelle vielleicht nochmal zurück zu den konkreten GenAI-Tools, die im Modebereich bereits zum Einsatz kommen. Im letzten Jahr führte eine vierköpfige Autorengruppe eine Befragung bei Beschäftigten in der Modebranche durch, welche GenAI-Tools von ihnen bereits eingesetzt werden. Im Bereich des Social-Media-Marketings wurde dazu vorderst ChatGPT, Spark, Klaviyo genannt. Im Bereich der Bild- und Videogenerierung Plattformen wie Runway, Adobe Firefly und Midjourney. Jetzt wissen wir alle, dass im Jahr im Feld der KI-Entwicklung eine lange Zeit ist und vermutlich macht es auch nur mäßig Sinn, die aktuell relevantesten Tools jetzt hier zu listen, da das in einem halben Jahr bereits wieder ganz anders aussehen könnte. Trotzdem, gibt es aus deiner Sicht schon so Tendenzen, dass sich da so eine Art Standardisierung bemerkbar macht? Oder gibt es Tools, die jetzt schon so etabliert sind, dass sie nicht mehr wegzudenken sind?
Definitiv. Also Freepik beispielsweise ist eins halt eben dieser Tools, was im Kreativprozess ziemlich stark verankert ist, weil es halt eben all diese Modelle, die du auch genannt hattest, jetzt wie einen Kling, einen Google Nano Banana, einen Runway, OpenAI, einen DALL-E-Modell etc. halt eben alles in einer Plattform verbindet und so halt eben nutzbar macht, halt ohne die Plattform zu wechseln. Aber halt auch andere Tools im Bereich von Kreativprozesse. Ich meine, wir haben jetzt sehr stark über Content-Erstellung gesprochen, aber im Fashion-Bereich werden auch Tools genutzt, die zum Beispiel Kollektionen vorhersagen und sagen, gut, ich habe hier meine Verkaufszahlen, ich habe die Topseller der letzten Jahre. Liebe KI, bitte bau mir doch mal neue Topseller, die zum Beispiel auf allen Dateninformationen, die wir gesammelt haben, wo du sagen würdest, das ist eben die Topfarbe, das Topprodukt, was in 2026 gekauft wird. Das heißt, wir gucken nicht nur am Ende, also dem Vermarktungsprozess, sondern KI wird auch durchaus eingesetzt im Produktionsprozess viel früher, wo es halt um Schnittmuster geht, wo es um eine neue Kollektion geht, die aufgestellt wird.
Besteht da nicht die Gefahr, dass dieses, was ja Mode eigentlich immer ausgemacht hat, nämlich so eine einzigartige neue Idee, dadurch im Grunde nicht mehr möglich wird, weil ja die KI letztlich nach einer Art größten gemeinsamen Nenner sucht beim Rückblick auf die vorhandenen Daten?
Ja, da ist die Frage, wie ist das vorher gewesen? Weil auch wenn ein Mensch oder Human in the Loop, könnte man es jetzt ja sagen, vorher beteiligt ist, auch der ist irgendwie geprägt durch Vorerfahrungen, durch Kenntnisse, durch seine individuelle persönliche Reise. Und das Schöne, was ich ja beobachte, ist, dass gerade die Person, die sich mit so KI-Tools auseinandersetzen, merken, hey, das ist für mich auch eine Hilfe, das ersetzt mich nicht, sondern das hilft mir auch tatsächlich, meine Gedanken zu sammeln und zu bündeln. Und da kann KI aus meiner Sicht wirklich ein Tool sein, was halt hilft, ja, in Zusammenarbeit mit dem Menschen. Wir sehen das Ganze auch bei Marketingkampagnen. Es wird am Ende noch einen Mensch geben, der die freigibt, der den finalen Check hat. Aber wir haben dort einfach ein Tool, was halt hilft, kreativ zu sein und Prozesse zu beschleunigen. Und das ist für mich ein ziemlich spannender und cooler Case, warum ich sage, hey, damit beschäftige ich mich gerne und nutze auch solche Tools im Alltag.
Die Frage nach dem Standard, die ich zuvor gestellt habe, ist ja auch insbesondere für unsere Studierenden relevant, weil die ja gerne wissen wollen, welche neuen Kompetenzanforderungen seitens der Branche zukünftig von ihnen verlangt werden könnten. Gibt es da aus deiner Sicht Skills, die vielleicht auch unabhängig von den gegenwärtig relevanten Tools von Bedeutung sein werden und auch bleiben, ja, also bleiben werden?
Die Frage kann ich für mich ganz klar mit einem Ja beantworten. Wir hatten das auch in der Masterclass mal besprochen, angeguckt. Also ich sehe zum Beispiel sehr, sehr großes Potenzial im Bereich von Workflow-Building. Das bedeutet, dass man Automatisierungen halt erstellen kann, dass man sich mit eben Tools auseinandersetzt und weiß, hey, es gibt besonders gute Textverarbeitungstools, es gibt besonders gute Videomodelle, dass man halt eben weiß, welches Tool ist best of breed und wie kann ich das in effektive Workflows umwandeln, um zu sagen, hey, ich bin am Ende in der Lage, irgendwie Automatisierungen in Unternehmen zu bringen und eben zu helfen, Prozesse effizienter und schneller zu machen. Das ist für mich eine ganz, ganz große Win-Win-Situation. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal studieren würde, dann würde ich mich mit all diesen Tools auseinandersetzen, obwohl alle ist auch irgendwie utopisch, es gibt so viele, aber zumindest mit den großen, die halt irgendwie am Markt proven sind und verstehen, was tun die überhaupt, was machen die überhaupt, mich halt auch selbst vielleicht mal hinsetzen und zu prototypen. Es gibt da ganz, ganz coole Seiten wie Lovable und Cursor, die halt auch einfach ermöglichen, schon Prototypen, funktionale Prototypen zu bauen. Und das ist dann natürlich ein cooler Skill, den man auch für Bewerbungen nutzen kann, um dann halt in Unternehmen reinzukommen, zu sagen, schau mal, ich habe mich mit diesen Sachen auseinandergesetzt, ich habe eigene Klickdummies, eigene Prototypen gebaut, die halt auch irgendwie eine Funktion haben. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht jetzt das, was Studieren oder Studentsein sehr, sehr spannend macht, weil ich mich gerade einfach ausprobieren kann und halt einfach Erfahrungen sammeln kann. Und wenn man da den Fokus eben setzt auf, was sind die besten Tools, dann bringt man in so relativ alteingesessene, könnte man es jetzt mal sagen, Unternehmen wirklich eine Innovation rein, die sehr, sehr gern gesehen ist.
Ich habe zu Beginn bereits angekündigt, dass wir uns im zweiten Teil des Gesprächs auch den ethischen Implikationen des Einsatzes von GenAI im Modesektor widmen wollen. Dafür vielleicht nochmal zurück zu dem vorhin skizzierten Szenario, wonach womöglich bald traditionelle Modeshootings ersetzt werden könnten, vollständig durch KI-Anwendungen. Wie erstrebenswert wäre eine solche Welt denn aus deiner Sicht? Du hast ja auch einen biografischen Bezug zu der, ich sage jetzt mal, alten Welt der Arbeit am Set. Würdest du das vermissen, wenn das gar nicht mehr bestünde?
Ich muss ehrlich sagen, ja. Ich muss ehrlich sagen, ja, weil die Arbeit am Set, die ist schon schön und jeder, der mal am Set war, weiß, wie schön das ist und dass das spannend ist. Es herrscht dort irgendwie so eine positive Energie von Kreativität, von Stress, von Gemeinschaftsgefühl und auch einfach von so einem gewissen Stolz, wenn dann das Ergebnis halt eben fertig und vielleicht als Print oder auf einer Webseite oder im Fernsehen irgendwie verfügbar ist. Ist einfach ein schönes Gefühl und das kann man nicht wegignorieren. Jetzt ist es natürlich auf der anderen Seite so, dass ich mich genauso begeistern kann eben für KI-Tools und für innovative Technologien. Und das ist für mich so ein bisschen die Schnittstelle, die ich auch damals mit meinem Startup Mannequin probiert habe zu vertreten, wo ich gesagt habe, gut, was macht jetzt eben das Model-Sein irgendwie besonders? Und für mich ist es am Ende nicht das Aussehen, sondern die Story dahinter. Und so wollte ich eben eine Kartei gründen, die halt Personen und Models Zugang zu eben diesem KI-Shootings gibt. Und dass man sagt, in Bezug auf Rechte werden eben Bildrechte verkauft, genutzt, um halt Modelle zu trainieren. Und man kann dann als Fashion-Brand eben diese Personen buchen, die halt eine besonders coole Story haben und einen besonders speziellen und individuellen Look. Und man nutzt dann halt eben diese Person, um da halt dann die Fashion-Produkte und die Objekte und Pieces dran zu rendern. Und trotzdem ist es so, dass dann das Model am Ende pro Shooting noch vergütet wird. Nicht mehr in der Höhe wie vielleicht am Set, aber es ist quasi ein Passive Income ohne Reisekosten, ohne irgendwie eine Arbeit vor Ort, sondern aus dem Homeoffice raus.
Oftmals wird es aber auch für Models nicht wirklich mehr nachvollziehbar sein, ob ihre Bilddaten genutzt wurden bei der Generierung von einem KI-Model. Und selbst wenn, wie ist denn da, gibt es da schon Präzedenzfälle, wie Models gegen sowas vorgehen könnten? Hat sich da schon irgendwie, also ich denke, die Technologie ist ja so neu, dass da wahrscheinlich noch relativ wenig Präzedenzfälle vorhanden sind, oder?
Da gibt es tatsächlich Präzedenzfälle, weil es am Ende des Tages dann darum geht, wurde mein persönliches Material, was geshootet wurde, genutzt, um Modelle zu trainieren? Ja, das bedeutet, wenn in der Vergangenheit, wo KI quasi noch nicht so das Hauptthema war, wie das jetzt ist, Fotos am Set angefertigt wurden und die ohne Einwilligung des Models genutzt wurden, um daraus hin irgendwie LoRAs zu trainieren oder halt eben diese Bilder zu nutzen, um weiter zu bearbeiten, dann ist das definitiv ein Thema. Jetzt steht dieser Druck und dieses enorme Potenzial, was KI-Shootings mit sich bringen, natürlich lastet das sehr stark auf Agenturen, also auf Modelagenturen und halt auch auf Models persönlich. Das bedeutet, es ist heutzutage fast immer so, dass wenn man ein Shooting machen möchte oder für ein Shooting gebucht wird, nicht nur die Rechte für Social Media und für Print, sondern dass jetzt auf Modelverträgen und Gagen halt auch eben innerhalb dieser Gage, Tagesgage, die bezahlt wird, halt auch die Rechte abgegeben wurden für Training an eigenen Modellen. Und da ist jetzt dieser Druck, dass man sich schon fast gar nicht mehr dagegen wehren kann. Und dann landen wir zwangsläufig in dieser Diskussion von, was ist mein USP als Model? Ist es nur das Aussehen oder bin ich beispielsweise Heidi Klum, die extremst große Reichweite hat, die halt irgendwie so ein Standing im Markt hat und sich diesen Luxus rausnehmen kann, zu sagen, nee, ihr könnt mich nur in Persona buchen. Ja, da haben wir dann genau diese Frage, inwiefern habe ich mir in den letzten Jahren ein Image aufgebaut als Model, dass ich dem Kunden gegenüber verargumentieren kann, nein, meine Bilder werden nicht genutzt für spezielle Trainings, ja, weil am Ende gibt es extremst viele Menschen auf der Welt, die gut aussehen und dann kann es sein, dass vielleicht im Zweifel einfach jemand anderes gebucht wird, der dann halt für solche Rechte einverstanden ist. Aber das ist nur ein ganz kleiner Ausflug, also wir werden da jetzt in dem Gespräch, denke ich, keine Lösung drauf finden, aber so an diesem Status quo der Realität befinden wir uns jetzt halt einfach. Und wir haben Gott sei Dank auch in dem Bereich, also für alle, die weiterhin am Set arbeiten wollen, auch Brands, die halt aktiv sagen, wir sehen zwar den Vorteil, aber wir lieben halt auch einfach die Arbeit draußen oder am Set und möchten bewusst echten Content erstellen und sagen, gut, ey, wir hauen mal wieder eine Analogkampagne raus zum Beispiel. Genau im Gegensatz von diesem, es wird schneller, besser und mehr KI generiert, sagen wir, hey, wir shooten jetzt einfach mal wieder aus Film, weil das ist quasi genau das, was wir jetzt halt wollen.
Dieses Szenario, was du gerade skizziert hast, bedeutet ja aber schon auch, dass eigentlich diese Markenwerdung von einem Model eigentlich gar nicht mehr möglich sein wird. Weil ich meine, jemand wie Heidi Klum ist in einer Welt groß geworden, in dem es halt diese KI-Szenarien noch nicht gab. Das heißt, für jetzt ein junges Model, was am Anfang ihrer oder seiner Karriere steht, wird es ja in dem Sinne vor dem Hintergrund der aktuellen Technologie eigentlich nicht mehr möglich sein, sich so eine Marke aufzubauen. Oder wie siehst du das?
Vielleicht ist es wie alles, es gibt kein Ja und Nein und Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich will das gar nicht absprechen, dass das irgendwie möglich ist und es gibt weiterhin ja auch noch Influencer und TikToker und Instagrammer, die ziemlich viel Geld mit ihrer Reichweite, mit ihrer Personal Brand verdienen. Wenn du mich jetzt aber offen fragen würdest, würde ich es jemandem raten oder würde ich jetzt einem Studenten raten, das ist die Zukunft, dann wäre meine Antwort ehrlicherweise nein. Aber natürlich gibt's diese Einzelfälle und vielleicht Glücksgriffe, bei denen das dann halt doch so ist. Ähnlich wie ein Musiker, ja, der sein One-Hit-Wonder hat und über Nacht zum Star wurde, gibt's die, denke ich mal, weiterhin auch im Modeling und Fotobereich. Ob ich jetzt darauf setzen würde, wenn ich Student wäre im zweiten, dritten, vierten Semester, ich glaube, ich würde sagen nein.
Tut es nicht auch ein bisschen weh? Ich meine, du bist ja ursprünglich auch aus dem Bereich Modeling stammend, jetzt auch Leuten, die vielleicht auch in den Bereich gehen wollten, dazu den Ratschlag zu teilen, besser nicht?
Natürlich, es gibt auch Tage, an denen ich mir mal wünsche, dass die Situation vielleicht anders ist und dass es eben so weitergeht. Gerade wenn ich halt auch irgendwie auf meine ehemaligen Kollegen dann zurückgucke, die halt dieser ganzen Debatte und der ganzen Thematik ausgesetzt sind, kann ich schon mit denen fühlen und würde mir wünschen, es ist anders. Wo man auch Agenturen sieht, die halt irgendwie einem Druck ausgesetzt sind, wo man merkt, hey, das ist nicht mehr das, wie es früher war. Auf der anderen Seite nehme ich für mich aber auch diese Position ein, zu sagen, hey, ich möchte nicht in der Vergangenheit und mich an dem Negativen aufziehen und dort leben, sondern ich möchte gucken, was ist in der Zukunft halt einfach möglich. Und ich glaube, dass halt eben KI extremst viel Potenzial bietet. Und es gibt neue Geschäftsmodelle, neue Aufgaben, neue Jobs, die halt eben dadurch entstehen. Und ich glaube, dass dort sehr, sehr viele Menschen auch von profitieren können. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, das ist irgendwie ein Weg und es gibt auch Agenturen, die sagen, wir möchten mit KI nichts zu tun haben. Trotzdem ist für mich eben diese Entscheidung gefallen, dass beide Welten sehr spannend sind. Ich sehe in beiden Welten eine Daseinsberechtigung und ich möchte die irgendwie kombinieren. Dort sehe ich mich persönlich quasi.
In unserem Vorgespräch hast du auch schon drei Punkte genannt, die aus deiner Sicht relevant sind, um einen nachhaltigen und fairen Einsatz von KI in der Modebranche zu etablieren. Erstens eine transparente Kennzeichnung AI-generierter Inhalte, eine Rechte- und Lizenzklärung für generierte Assets und digitale Abbilder und die Etablierung eines sogenannten AI-Qualitätsmanagements, über das eine verantwortungsvolle AI-Praxis sichergestellt werden soll dann. Fangen wir mal beim ersten Punkt an, der Kennzeichnung. Ich persönlich habe aktuell bei meinen Wegen durch die Untiefen des Internets nicht das Gefühl, dass die unmissverständliche Kennzeichnung von KI-Content die bereits gängige Praxis ist. Wie müsste denn eine solche Kennzeichnung aus deiner Sicht aussehen und ist eine Pflicht zur Kennzeichnung überhaupt durchsetzbar?
Ich hoffe, dass wir hier irgendwie einen kleinen Ausblick und ein Setting zusammensetzen können, weil natürlich, auch wenn wir über das Uncanny Valley und darüber gesprochen haben, dass halt eben Inhalte nicht mehr unterscheidbar sind, ja, von echten Inhalten, ist so eine Kennzeichnungspflicht irgendwie wünschenswert. Der AI setzt sowas ja quasi auch voraus, dass man AI-generierte Inhalte kennzeichnet. Es gibt immer wieder Versuche, auch mit Blick auf zum Beispiel Content Credentials, ja, die halt sich dieser Thematik annehmen und sagen, wir möchten eine Transparenz im Internet darstellen und sagen, hey, aus welchem Inputmaterial wird welches Bild generiert und ist das jetzt KI und wann und wie ist das? Status quo ist ein Tagging in den Metadaten. Also viele Modelle enablen das, dass halt quasi eben in Metadaten eine AI-Generierung halt gefleckt oder getaggt ist. Am Ende ist dieses Problem aber tatsächlich auch immer noch real, dass Materialien nicht gekennzeichnet werden. Eine interessante Beobachtung mache ich aber auch, und die möchte ich an der Stelle einfach irgendwie mal besprechen, dass es besonders bei eben visuellen Sachen der Fall ist. Das heißt, alles, was halt visuell generierte Inhalte angeht, sehen wir diese extremste Debatte, sobald es zum Beispiel um Textinhalte geht, am Ende ist es im Prinzip genau das Gleiche, haben wir diese Diskussion in einer anderen Ausprägung. Das heißt, ja, sobald es visuell ist und genutzt wird, ist die Debatte darüber stärker, als wenn ich ein Gedicht in ChatGPT generiere, was auch irgendwie gekennzeichnet werden müsste, aber ja, nicht der Fall ist.
Also ich glaube, im Bereich, wenn wir das vorher schon so Phänomene wie Deepfakes und so angesprochen, gibt es natürlich durchaus gesellschaftlich problematischere Felder, denke ich, bei visuellem Content als bei Text, der ja eh immer ein Stück weit Meinung des Verfassers widerspiegelt. Ich glaube, dass ein Bild einfach näher an der Realität dran ist. Und wenn das dann generiert wird, ist es natürlich problematischer, dann aus ja RezipientInnen-Sicht zu unterscheiden, ist es jetzt echt oder eben nicht. Aber das führt uns vielleicht auch schon ein bisschen zu weit weg, das Thema. Mhm. Den zweiten Punkt von deiner Liste, die Rechte- und Lizenzklärung für generierte Assets und digitale Bilder, die haben wir ja vorhin bereits gestreift. Deshalb abschließend vielleicht noch zum letzten Punkt der Etablierung eines AI-Qualitätsmanagements. Meinst du damit eine eigene Position innerhalb der Modeunternehmen? Und wenn ja, was genau wären denn da die konkreten Aufgaben?
Ja, also es ist natürlich, dass ich auch keine Glaskugel habe und jetzt sagen kann, hey, was kommt in der Zukunft und was setzt sich durch? In Gesprächen bemerke ich aber einfach nur, dass was der Wunsch ist, dass halt der Mensch weiterhin irgendwie im Driving Seat bleibt und sagt, wenn KI mir zwar hilft, zum Ergebnis zu bekommen, dann möchte ich weiterhin die Kontrolle darüber haben. Und dann wäre so ein Qualitätsmanagement zum Beispiel zu sagen, die finale Freigabe, die obliegt weiterhin halt eben mir als Person, als Nutzer, als Anwender dieser Lösung. Und natürlich halt auch Wissen über einzelne KI-Tools am Markt zu haben, zu sagen, hey, ich habe eine Art Qualitätscheckboard, zu sagen, wo sind die Serverstandorte, was für Benefits bietet die Lösung, wie beispielsweise eine Legal Identification in Bezug auf IP-Rechte, wie passt das Ganze zu Compliance-Themen innerhalb meiner Unternehmung. Und das Ganze wäre halt, denke ich mal, eine gute und zukunftssichere Position im Unternehmen, halt eben diese Prozesse zu steuern, einzuführen und halt irgendwie kontrollierbar zu gestalten.
David Wenzel war das. Ich sprach mit ihm über die Potenziale und Risiken von Gen AI im Fashion-Kontext. Vielen Dank für das spannende Gespräch.
Danke dir auch.
Die nächste Ausgabe von ISM Perspectives On gibt es voraussichtlich dann zwischen den Jahren. Dann zu Gast sein wird Professor Dr. André Reichel und Sabrina Nagel. Letztere war bei der diesjährigen Weltklimakonferenz mit dabei und war und über ihre Erfahrungen von dort wird sie dann berichten. Außerdem blicken wir auf die Implikation der dort vereinbarten Beschlüsse für die globale Wirtschaft. Schaut gerne regelmäßig auf unseren Social Media Kanälen vorbei, um nichts zu verpassen. Bis dahin und danke fürs Zuhören. Ciao. We'll be right back.
Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für alle Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.